Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 14. Oktober 2007 zum Thema Du sollst ein Segen sein. In der Predigt geht es um das Gebet des Jabez aus 1. Chronik 4, Vers 10. Spricht Pastor Daniel Schad.
Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon einmal das erste Buch Chronik ganz durchgelesen? Eine Meldung, zwei, drei. Das sind die Hardliner unter uns. Ich muss bekennen, ich habe es noch nicht gemacht und möchte auch sagen, warum ich es noch nicht gemacht habe. Das liest sich nämlich wie ein Telefonbuch. Da ist ein Name nach dem anderen aufgelistet, der zeugte den und der zeugte den, und so geht es zumindest die ersten 10 Kapitel. Also herzlichen Glückwunsch an euch. Heute ist ja der Marathon in München. Ich glaube, ihr könntet da mitlaufen. Ihr habt wirklich Ausdauer. Und trotzdem habe ich einen Vers, Friedemann Burkhardt hat es ja vorhin schon angesprochen, besser gesagt zwei Verse aus diesem Buch Chronik herausgesucht, weil sie mich einfach ganz stark angesprochen haben. Wir haben heute Morgen schon viel Ansprechendes gehört, ganz Persönliches, die Lieder. Und ich denke, diese Verse reihen sich damit ein. An einer Stelle im Buch Chronik, an anderen Stellen auch noch, aber da zum ersten Mal, werden diese telefonlistenartige Aufzählungen unterbrochen. Und an dieser Stelle wird etwas ausgesagt über einen Menschen, über sein Leben, über seinen Werdegang und über seine Beziehung zu Gott. Und diese beiden Verse möchte ich gerne an dieser Stelle vorlesen. 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabez. Denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Diese beiden Verse beginnen mit der Aussage, Jabez war angesehener als seine Brüder. Also könnte man auf den ersten Blick meinen, dieser Jabez, das war ein ganz besonderer Mensch, der hat es zu etwas gebracht. Jemand, der angesehener ist als andere, als seine Brüder. Was ist denn da in diesem Leben hervorgegangen? Was hat so ein Mensch für eine Ausstrahlung, wenn einer besser dasteht als die anderen? Wer so denkt, der liegt ziemlich falsch. Denn schon im nächsten Satz wird uns ein ganz anderer Zusammenhang aufgezeigt über diesen Jabez. Seine Mutter sagt über ihn aus, ich habe ihn mit Kummer geboren und deshalb nannte sie ihn Jabez. Ich habe ihn mit Kummer geboren und deshalb nannte sie ihn Jabez. Jabez bedeutet wortwörtlich übersetzt Schmerz, Kummer, oder man kann es auch so übersetzen, jemandem anderen Schmerzen zufügen. Keine besonders tolle Aussage über einen Menschen. Ich denke, jede Geburt verursacht mehr oder weniger Schmerzen. Das ist nichts Besonderes, was hier ausgesagt wird, sondern ich denke, hier wird noch etwas viel Tiefergehendes angesprochen. Die Mutter von Jabez hat ihn so genannt. Das schwingt für mich mit. Was hat diese Mutter an Schwerem erlebt, dass sie so geprägt hat, dass sie ihr Kind demnach genannt hat? Was hat dieser Mutter solche Schmerzen zugefügt? War die Familie vielleicht in finanziellen Nöten, dass sie nicht wusste, wie sie über die Runden kommen sollte? Hat vielleicht der Vater die Familie verlassen und die Mutter stand plötzlich alleine da, dass sie gesagt hat, dieser Schmerz, dieser Kummer, wie soll es weitergehen? Vielleicht haben Krankheiten mitgespielt. Wir wissen das alles nicht. Wir wissen nur, dass es eine so tiefgehende Erfahrung war, dass die Mutter ihren Sohn so genannt hat. Schmerz, Kummer, anderen Schmerzen, Kummer, Leid zufügen. Und diese Aussage stand nun wie ein großer Schatten über dem Leben des Jabez. Schmerz, Kummer, Leid. Vom Alten und auch vom Neuen Testament wissen wir, dass Namen nicht nur einfach so vergeben wurden, weil gerade bestimmte Namen modern war und den hat man alle so genannt oder weil dieser Name besonders schön geklungen hat, sondern Name im Alten und im Neuen Testament, das war zugleich Programm, das war Prophetie. Das, was im Namen drinsteckte, sollte sich auch erfüllen. Da könnten wir nun an dieser Stelle die Namen der Bibel durchgehen. Ich möchte nur mal zwei Beispiele herausgreifen. Einen Namen aus dem Alten und einen Namen aus dem Neuen Testament. Zum Beispiel der Jakob. Sein Name war Programm. Wortwörtlich übersetzt heißt Jakob Raffer oder Betrüger. Einer, der die anderen übers Ohr gehauen hat. Ein Betrüger. Und diese Linie hat sich in seinem Leben durchgezogen. Immer wieder hat er die anderen betrogen. So zum Beispiel seinen Bruder Esau. Er hat ihm einfach den Segen Gottes weggeschnappt auf ganz heimtückische Art und Weise. Bis zu dem Tag, als Gott ihm eine neue Identität gegeben hat. Es ist diese Geschichte, wo der Kampf vom Jabok, das ist ja dieser Fluss, geschehen ist. Und da hat Gott ihm eine neue Identität gegeben, hat gesagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst nicht mehr ein Betrüger sein, sondern ich nenne dich Israel. Und Israel, das heißt Gotteskämpfer, einer, der mit Gott gekämpft hat. Jakob hat somit eine ganz neue Identität bekommen. Einer, der mit Gott gekämpft hat und der von nun an für Gott kämpft. Ja. Israel kann man auch übersetzen, das heißt, Gott streitet für dich. Also Gott streitet für diesen Menschen, der eine neue Identität für Gott bekommen hat. Und dieser Jakob streitet für Gott in seinem Leben. Er setzt sich für ihn ein, ein Leben für Gott, wie wir es vorhin gesungen haben. Das war seine neue Identität. Oder im Neuen Testament, wir sprechen ja nur noch von Petrus, eigentlich heißt dieser Mann Simon. Simon hat erst ziemlich spät von Jesus den Beinamen Petrus bekommen. Einen neuen Namen zu bekommen, heißt auch hier wieder eine neue Identität anzunehmen. Wir wissen diese Geschichte von Simon, wie er stark und mächtig aufgetreten ist, aber auch wie schwach er war, wie er Jesus verleugnet hat. Und Jesus hat ihn nicht abgelehnt. Er hat nicht gesagt, mit dir kann ich kein Reich Gottes bauen, mit dir kann ich nichts anfangen, sondern Jesus hat gesagt, ich möchte, dass du eine neue Identität bekommst. Du sollst Petrus heißen und Petrus heißt übersetzt Fels. Auf dich, Schwächling, möchte ich meine Gemeinde bauen. Ich möchte etwas ganz Neues mit dir anfangen. Meine Kirche will ich auf dich bauen. Das ist mein Plan für dein Leben. Wir sehen an diesen Beispielen, wenn jemand einen Namen bekommt, im Alten, im Neuen Testament, dann ist das nicht nur einfach irgendeine Erscheinung. Jemand, der den Namen bekommt, Kummer, Schmerz, den anderen Schmerz, Leid zufügen, was liegt da für einen Schatten über einem solchen Leben? Da kann es sein, dass lähmende Muster auch uns gefangen halten. Wir haben es vorhin in dieser Geschichte gehört und gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte und Sterne uns schon alle angeheftet wurden. Punkte und Sterne, die wir mit uns so herumtragen. Für das, was wir gut gemacht haben und dann glänzen müssen. Weil wir vielleicht so sind, so wie wir gar nicht sind. Oder negative Dinge, so wie wir im Grunde auch nicht sind. Aber so haben wir uns einmal gezeigt. Und so verdichtet sich das immer mehr. Ich habe immer wieder mit vielen Menschen Gespräche, die mit vielen Punkten und Sternen kommen und nicht mehr weiter wissen, weil sie diese Punkte und Sterne so nach unten ziehen. Wir haben es vorhin in diesem Bild gesehen, dieser Punchinello, er war ganz gebückt, er konnte gar nicht mehr aufrecht gehen, nicht mehr befreit gehen, weil ihn das so nach unten gezogen hat. Dieser Jabez, ich komme zu unserer Geschichte zurück, der hat eines Tages gesagt, so wie es auch Punchinello in der Geschichte gemacht hat, Schluss, Punkt. Ich möchte so nicht mehr weitermachen. Ich möchte mich nicht mehr auf das festlegen lassen, was andere über mich denken und sagen und meinen. Ich möchte einen Neuanfang. Ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte nicht so eine Jammergestalt sein, die so herumläuft und nur noch alle anderen auch mit runterzieht. Ich möchte das nicht mehr. Aber alleine konnte er auch nicht einfach aussteigen aus diesem negativen Sog und Kreislauf. Also was tun? Jabez hat sich in seiner großen Not an den gewandt, der ihn geschaffen hat. Das ist das Gebet des Jabez, das uns überliefert ist. Er ist zu Gott gegangen in seiner Not und hat diese Not vor Gott gebracht. Und den ersten Satz, den er zu Gott gesagt hat, war: Gott, segne mich. Gott, segne mich. Genau das ist in dieser Geschichte auch passiert. Dieses Mädchen, diese Lucia, hat diesen Punchinella darauf hingewiesen, da gibt es noch etwas. Da gibt es etwas, was dich befreit. Du musst dich nicht mehr festlegen lassen auf die Erwartungen der anderen, auf die Bilder der anderen, auch auf das Negative, was andere über dich sagen. Du musst dich da nicht mehr festlegen lassen. Da gibt es etwas Neues. Und im Neuen Testament ist es für mich in einem Satz wunderbar zusammengefasst, dieses Neue, wo es im 2. Korintherbrief heißt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, so ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das finde ich eine wunderbare Aussage. Ist jemand in Christus? Fängt jemand neu an in Christus? Wird der Segen Gottes über einen Menschen ausgesprochen? Dann entsteht eine neue Identität, was wir auch Wiedergeburt nennen. Dann entsteht ein neuer Mensch. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Das Leben des Jabez hat sich durch diese Neuwerdung in Gott, durch den Segen Gottes völlig gewandelt. Er war nicht mehr derjenige, der sich über Kummer und Schmerz überwiegend definiert hat, sondern sein Leben hat eine Ausstrahlung bekommen. Sein Leben hat einen neuen Anziehungspunkt bekommen. Das war das, was Gott in ihm bewirkt hat. Und ich denke, dass deswegen über seinem Leben ausgesagt ist, er war angesehener als seine Brüder. Er war nicht besser, sondern Gottes Geist ist in ihm zum Leben gekommen, im Leben erwacht und hat in ihm neues Leben geschaffen. Und das hatte eine so große Ausstrahlung, dass er hier extra erwähnt ist. 10 Seiten lang Telefonbuch, ein Name neben dem anderen. Und dann plötzlich wird etwas ausgesagt, inhaltlich ausgesagt. Viele Menschen, die so oder eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, dieser Punchinello der Geschichte, wie Jabez in unserer Geschichte, die vielleicht eine Heilung erlebt haben, eine Bekehrung, eine Hinwendung zu Gott, die tief berührt waren von Gottes Geist und vielleicht sogar ein Wunder oder anderes mit Gott erlebt haben, beobachte ich manchmal, dass sie sich damit zufrieden geben. Gott hat an mir Großes und Gutes getan, aber jetzt sollen erst einmal die anderen etwas vom Kuchen Gottes abbekommen. Nicht so bei Jabez. Er gibt sich mit diesem ersten Schritt nicht zufrieden. Er fügt gleich eine zweite Bitte an. Und die lautet: Herr, erweitere mein Gebiet und meine engen Grenzen und Beschränkungen. Herr, erweitere mein enges Gebiet, meine engen Grenzen, meine Beschränkungen, in denen ich lebe. Dies ist nicht im egoistischen Sinne zu verstehen, sondern in dem Sinne, dass Gottes Segen durch mich überreich hindurchfließt und damit viele anderen Menschen teilhaben dürfen an diesem Segen Gottes. Ich bin überreich beschenkt. Und an diesen Geschenken möchte ich andere Menschen teilhaben lassen. Das ist das Prinzip Gottes, das ich immer wieder entdecke in der Bibel und auf das ich auch persönlich immer wieder drauf stoße. Abraham, Gott hat dem Abraham nicht einfach einen Sohn geschenkt, damit er einen Sohn hat, sondern der Segen Gottes ist ihm im Überfluss zugekommen. Damit war die Geschichte nicht zu Ende, sondern das war erst der Anfang. Gott hat gesagt, ich möchte aus dir, aus deinem Geschlecht, ein großes Volk machen. Hätte Abraham sich begnügt, hat gesagt, nun habe ich einen Sohn, nun ist das Familienglück vollkommen, wir hätten nichts mehr von ihm gehört. Das Segen möchte uns überreich beschenken, durch uns hindurchfließen. Wir werden es nachher zum Schluss in einem Lied singen, da heißt es in einer Strophe, keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Sich mit wenig zufrieden zu geben, das ist auch eine Falle, in die ich persönlich immer wieder hineinlaufe. Denn es ist mir wichtig, solche Geschichten zu hören, so ein Gebet des Jabez, eine Abrahamsgeschichte oder so eine Geschichte von Max Lucado. Der Psychologe Abraham Maslow sagt, und das war für mich sehr hilfreich, ich möchte gerne ihn hier an dieser Stelle zitieren, wir fürchten uns nicht nur vor unserem Geringsten, sondern auch vor unserem größten Potenzial. Viele Menschen fürchten die eigene Größe und weichen deshalb dem vollen Leben aus. Das ist ein sehr bemerkenswerter Satz für mich. Sich nicht nur vor dem fürchten, was man nicht gut kann, sondern sich vor dem fürchten, wo Gott uns die eigentliche Gabe, das heißt die Bestimmung unseres Lebens, so gedacht hat. Vor dem davonzulaufen, das ist die große Gefahr und das große Risiko. Das Paradebeispiel in der Bibel ist der Jona. Gott gibt ihm einen Auftrag und er bekommt weiche Knie und er läuft in die entgegengesetzte Richtung. Er läuft vor dem weg, was eigentlich seine Bestimmung ist. Und dass das nicht gut ausgehen kann, das wissen wir im weiteren Verlauf der Jona-Geschichte. Das kann auch in unserem Leben nicht gut ausgehen, wenn wir vor unserer eigenen Bestimmung davonlaufen. Wenn wir da uns davonschleichen vor dem Potenzial, das Gott uns eigentlich zugedacht hat. Es kann sein, dass wir spüren, dass Gott in uns am Wirken ist. Es kann sein, dass wir spüren, hier ist meine Gabe, hier ist mein eigentliches Potenzial. Aber dann kommen Gedanken der Angst. Was ist, wenn Gott mich jetzt plötzlich segnet? Was ist, wenn durch Gespräche, die ich führe am Arbeitsplatz oder hier in der Gemeinde, Menschen plötzlich zum Glauben kommen? Was mache ich dann? Was mache ich, wenn ein Mensch plötzlich Heilung erfährt? Was mache ich, wenn ein Mensch plötzlich Orientierung erfährt durch das, was ich sage? Was geschieht da eigentlich? Und wenn man dann Angst bekommt, dann weiche Knie vor dem, was Gott vorhat, dann kann es sein, dass ich den Rückzieher mache und mich davonschleiche. Jabez hat diese Bitte ganz bewusst ausgesprochen. Ich möchte nicht dabei stehen bleiben, wo ich jetzt bin, sondern Gott, erweitere mein Gebiet. Ich bin bereit, mich segnen zu lassen. Und dann wusste Jabez noch um das, was jetzt unbedingt dazugehört, nämlich die dritte Bitte. Halte du deine Hand über mir. Schenke es, dass ich jetzt nicht abhebe, dass ich jetzt nicht in irgendwelchen Höhen schwebe, und damit nachher gar nicht mehr zurechtkomme und dann ganz tief abstürze. Halte du deine Hand über mir und ich sage, halte deine Hand auch unter mir. Halte mich jetzt ganz fest in dem, was du mit mir vorhast. Neben der Angst vor dem eigenen geistlichen Durchbruch weiß er auch darum, dass er ganz tief fallen kann, wenn Gott sein Leben nicht beständig in der Hand Gottes gehalten wird. Martin Luther hat dies für mich, diesen Sachverhalt, in zwei Sätzen ganz treffend zusammengefasst. Er hat gesagt, wo Gott nicht segnet, da hilft keine Arbeit. Und wo er nicht behütet, da hilft keine Sorge. Wo Gott nicht segnet, da hilft keine Arbeit. Und wo er nicht behütet, da hilft auch keine Sorge. Segen ist nicht etwas, das ich einfach machen kann durch viel Arbeit, das ich einfach bewirken kann, sondern Segen ist etwas, das ich nur empfangen kann in der völligen Hingabe und Abhängigkeit an Gott. Und Bewahrung kann ich einfach nicht erfahren, indem ich mich absichere nach allen Seiten, sondern indem ich weiß, Gott hält seine Hand über mir, über meinem Leben und über dem, was Gott mit mir vorhat. Ich möchte gerne mit der vierten und letzten Bitte schließen. Die gehört für mich unbedingt dazu in diesem Zusammenhang und Jabez hat sie für sich formuliert. Halte Unglück und Schmerz von mir fern. Heißt es jetzt, dass er nur noch gut gelaunt durchs Leben geht, keine Leiderfahrungen mehr? Ich denke, das ist nicht damit gemeint. Sondern Jabez weiß, aus welchen Mustern er herkommt. Sein Muster war ein Negativsog nach unten. Leid, Schmerz, Kummer für sich und für andere. Er sagt, Gott, lass mich bitte nicht wieder in diese Muster zurückfallen, sondern schenke es, dass ich den Weg, diese neue Identität, die du geschaffen hast, dass ich diesen Weg in dieser neuen Identität beständig vorangehe. Ich will nicht zurück in den Negativsog, sondern ich will nach vorne. Nach vorne zu diesem Menschen werden, den du dir ausgedacht hast. So wie Eli den Punchinello schon gesehen hat, wie er sein kann, der Schöpfer. Ich möchte, dass du so wirst, wie ich dich geschaffen habe. Gehe diesen Weg voran. Und Jabez bittet das von Gott. Er erbittet es. Ich möchte nicht wieder zurück in diese Muster. Die sind endgültig vorbei durch die neue Identität, die du mir gegeben hast. Wir heute Morgen, ihr und ich, wir sind nicht Jabez, aber Gott möchte auch uns, so wie Jabez, überreich beschenken. Er möchte uns nicht nur ein bisschen von seiner Liebe, von seiner Gegenwart, von seinem Segen geben. Er möchte, dass Gottes Segen durch uns hindurch fließt, hin zu anderen Menschen. Und von daher können wir das Gebet des Jabez auch von der Sache her zu unserem Gebet machen. Da, wo du spürst, dass sie negative Muster in dir, dann lass sie durchbrechen durch den Segen Gottes. Da, wo du spürst, dass du dich zurückziehst und nicht dein volles Potenzial entwickelst, dann lass Gottes Segen durch dich hindurchfließen. Und dann hebe nicht ab, sondern sage zu Gott, halte deine Hand über mir und bewahre mich, dass ich nicht in die Negativschiene hineinrutsche. In diesem Sinn können wir dieses Gebet des Jabez zu unserem Gebet machen. Auf diesem Weg möchte Gott uns segnen. Ich möchte an dieser Stelle ganz bewusst einige Zeit der Stille einräumen, dass wir das viele, das wir heute Morgen schon gehört und gesehen haben, was uns jetzt bewegt hat, in der Stille vor Gott bringen. Und ich schließe dann diese Stille ab mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du unsere Gedanken schon von ferne kennst und siehst und du weißt, was wir jetzt in der Stille für dich gebracht haben. Du siehst, wo wir uns nach deinem Segen sehnen. Und ich bitte dich, schenke es, dass wir das erfahren dürfen, dass dein Segen über unserem Leben ausgesprochen wird. Dass wir es erleben dürfen, wie dein Gnadenstrom in uns fließt. Schenke uns, dass wir das Wunder erleben dürfen, dass wir dann von negativen Dingen befreit werden, von Schuld, aber auch von Negativfestlegungen von anderen, dass wir uns von deiner Liebe befreien lassen, dass wir uns nicht gefangen halten lassen von dem, was andere über uns denken. Und auch die anderen freigeben in unseren Negativbildern, die wir uns vom anderen gemacht haben. Und dass wir uns immer mehr in das Bild hineindenken, das du dir von einem jeden von uns gemacht hast. Das ist der Weg in die Freiheit. Schenke es, dass wir so als Gemeinde, als Einzelne deine Liebe erfahren dürfen. Und dann wirklich aufatmen können und so in neuer Weise dir begegnen dürfen. Anderen Menschen begegnen dürfen. Befreit, erfüllt mit deinem Geist, durchatmen dürfen. Herr, schenke du uns diese Freiheit in dir, in deinem Geist. Und halte deine Hand über uns, dass wir nicht wieder in negative Muster hineinfallen. Und da, wo wir immer wieder hineinfallen, auch das wird Alltag sein, dass wir da nicht drin sitzen bleiben, sondern immer wieder den Weg hinaufgehen an den Berg zu dem Eli, zu dir, und wieder mit dir ins Gespräch kommen. Uns von dir von Neuem sagen lassen, wie sehr du uns liebst, dass dann die Punkte und Sterne wieder abfallen. So segne uns bitte. So segne unsere Gemeinschaft und segne auch die, die heute hier sind und heute nicht hier sein können. Und höre du uns, wenn wir gemeinsam zu dir kommen mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.